Zu Besuch im Heim für Obdachlose, dem Haus Hoffnung in der Ettersburger Straße. Am Freitagmorgen, 8 Uhr, im Aufenthaltsraum. Conny gibt mir eine Tasse Tee und fragt, ob ich Zucker wolle. Conny arbeitet hier.
Mein Name ist Conny Gerard. Ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin hier. Ich bin seit 99 hier im Haus tätig.
Heute ist der Arzt da. Er heißt, den Hörern wohl bekannt, Martin Schreiber.
Der hat verschiedene Patienten hier vom Haus, die meistens nicht mehr laufen können oder Schwierigkeiten mit Laufen haben.
Tonio Manser, Leitung des Teams der sozialen Betreuung.
Also nochmal für alle und damit es alle hören, das ist der Heimer Koch. Das ist Heimer für die Guten.
Ja, ihr könnt euch immer alle entspannen. Den können wir sagen, was er senden soll und was nicht. Und er fragt euch auch immer vorher.
Also der Egon Erwin Kisch, der rasende Reporter, der ist noch in Obdachlosenasyl gegangen. Wie heißt das denn heute? Wie sagt man dazu?
In Weimar nennt es sich einfach nur das Haus Hoffnung. Es war mir sehr wichtig, dass wir diesen Begriff ablegen. Nach 10 Jahren, die wir hier den Dienst schon verantworten, haben wir uns dazu entschieden, das Haus umzubenennen und von diesem Begriff Obdachlosenheim wegzukommen. Ich hatte ja eigentlich vorgehabt, dass wir das Haus zumachen können, weil wir es nicht brauchen. Das ist ja auch schon aufgefallen, dass die Leute einfach hier wohnen, leben, ein Stückchen Heimat gefunden haben. Ich denke, das stände einer Kulturstadt wie Weimar durchaus an, dass wir uns das leisten könnten, die Leute ambulant zu versorgen. Wer Hilfe braucht, Sozialarbeiterische, da kann der Sozialarbeiter auch hinkommen. Was in so einem Wohnumfeld von Mitmietern und Nachbarn geleistet werden könnte, das schaffen wir hier hinten und vorne nicht. Deswegen wäre es mein Traum gewesen, wir würden dieses Haus zumachen oder einfach in normalen Mietwohnungen umwandeln können. Die Leute können weiterhin zusammenwohnen, wie sie es jetzt auch tun und haben auch die gleichen Rechte wie andere Menschen, die sich normalen Wohnraum anmieten. Was jede Kommune in irgendeiner Form braucht, ist ein Übernachtungsheim, wäre der Begriff, um auf deine Frage zurückzukommen, des Obdachlosenasyls. Wir würden Übernachtungsheim sagen, einfach ein paar Schlafplätze, das würde eine Handvoll reichen. Für den absoluten Notfall, wenn jemand auf Durchreise ist oder eine Familientragödie stattgefunden hat, einfach keinen Schlafplatz hat, um zu verhindern, dass jemand unter der Brücke schlafen muss oder in der Gartenlaube einziehen muss, da wäre das notwendig. Aber auch nur für kurze Zeit und begrenzt.
Das ist die Kontaktstufe, die sich darüber hier aufhalten können. 16 Uhr können Sie sich hier aufhalten, können Kaffee, Tee trinken. Verschiedene kriegen Mittagessen, das wird dann hier ausgegeben. Das kommt über Essen auf Rädern. Und die kriegen das dann von meinem Kollegen da hinten, kriegen sie das dann aufs Zimmer gebracht.
Darf ich Sie mal fragen? Was ist hier Ihr Job? Ich sehe Sie dauernd hier hinterm Tresen. Sie machen nicht nur die Bar, oder?
Nee. Ich mache was anderes, Essen ausgeben. Und ja, wenn mal Wäsche zu waschen ist, dann kommt das auch mit dran.
Sie sind ehrenamtlich hier wie Conny?
Nee, ich mache jetzt hier 1-Euro-Job.
Wäsche machen Sie und was fällt da noch alles an?
Nur ein bisschen hier sauber machen, Toiletten und so weiter, was eben nötig ist.
Die Bewohner hier, machen die auch mit?
Das brauchen sie nicht. Das mache ich. Ich habe da noch einen Kollege und da kommt dann am Montag wieder und das machen wir dann.
Ihr Name?
Peter.
Peter, Sie sind ja auch sehr nah an den Heimbewohnern dran. Die werden sicherlich so eine Art kumpelhaftes Verhältnis auch zu Ihnen
haben. Muss man doch machen.
Manchmal ist man aus Gründen hier, die hat man nicht selbst zu verantworten, oder? Gibt es solche Fälle? Haben Sie das schon erlebt?
Natürlich. Da kann man schnell reinrutschen. In solche Situationen kannst du schnell kommen.
Durch Pleiten oder Krankheiten oder Scheidung?
Alles Mögliche. Ja, das ist, wie sagt man, variabel.
Könnten Sie mal so einen Fall schildern? Es wäre ja jetzt anonym, man wüsste ja nicht, wer gemeint ist.
Darüber unterhalten wir uns ja gar nicht.
Ach so.
Und das ist ja auch für mich ein Tabu. Das geht mich absolut nichts an. Also was, wer hier was, das interessiert mich auch nicht.
Wer warum hier ist, wird einfach nicht besprochen.
Nee. Sagen wir mal so, das bleibt unter den Bewohnern eigentlich unter sich. Und das geht mich auch nicht an. Und da bin ich auch, ich kann ja so und so nicht helfen. wenn man es so nimmt. Ja. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen.
Also wenn man da genauer fragen würde, das würde empfunden werden als neugierig. Und
nehme ich mal ganz stark an.
Als indiskret.
Indiskret, ja. Ja,
ja, ja, weil manchmal hört man ja von Leuten, die hat es dann erwischt.
Zu dieser Zeit ein bisschen in den Knast gekommen und heute ist es eben nicht so. Finde ich sehr gut so.
Und im Knast herrscht ja eine ähnliche Diskretion.
Naja, im Knast, da ist man ein ganz anderer Mensch, wie man jetzt ist.
Hier herrscht mehr eine freundschaftliche Atmosphäre.
Natürlich, ja, ja, ja. Es gibt auch Reibereien, natürlich, die gibt es überall. Die gibt es auch im normalen Leben. Ja, ja, ja. Gibt es das überall.
Nur wenn ich wollen. Dankeschön, Peter.
Ja, dankeschön.
Meine Güte, Madame, Sie gehen etwas asymmetrisch. Was ist denn passiert?
Ich bin gestürzt am 17., 6., nee, 5., nee, 6., stimmt. Ja, und angebrochen. Aber nüchtern, das muss ich dazu sagen, ich war nicht besoffen. Heute war da der Dr. Schreiber, der hat ja wieder nachgeguckt. Deswegen war ich da, ich hab's ja bald verschlafen. Ich kann ja schon jahrelang kann ich ja nicht durchschlafen. Ich möchte mal eine Nacht schlafen. Ich kann noch so viel trinken, ich bin Alkoholiker, ich kriege auch Rente. Aber es gibt auch Tage, wo ich von alleine aufhöre. Und was bei mir eben schön ist, Gott sei Dank, bei mir ist die Bude reine. Immer.
Wie lange sind Sie denn schon hier drin?
Jetzt werden es wieder 5 Jahre. Das zweite Mal wohne ich hier. Ich habe die ersten 5 Jahre hier gewohnt. Da habe ich aber oben in der zweiten Etage gewohnt. Jetzt wohne ich in der ersten Etage mit den Jungen noch zusammen. Also in der Wohnung. Aber wer macht eine Rede? Die alten Weiber müssen Rede machen. Die Jugend macht nicht reden, die haben keinen Schrubber, keinen Besen. Nee, da könnte ich mich aufregen über sowas. Mir haben sie meinen Kühlschrank geklaut, weil ich oben ausziehen musste, weil das so groß für mich war.
Haben Sie eine Beziehung zu Weimar? Kommen Sie aus Weimar?
Nee, ich bin in Heiligenstadt geboren, ich bin aber in Weimar groß geworden. Ich hätte gar nicht hierher ziehen brauchen wieder. Ich habe erst fast 5 Jahre in der Erfurter Straße gewohnt. Ja, da wurden die Mieten aber immer teurer. Meine Rente ist geblieben. Ich kriege 9¾ Jahre kriege ich keine Rente. Und warum nicht? Weil ich immer nur gewamst habe. Ich habe nie gemaust, noch nie. Aber immer nur Jungs, auch keine Mädchen. Ja, meine Elternpartei, meine Mutter, erste Sekretärin vom ersten Kreissekretär, meine Mutti. Ich bin 1960 in die Schule gekommen. Da habe ich jeden Tag einen Tag gehabt. Magida spielt mit dem Lineal. Magida lässt Dreieck fallen. Ja. Warum haben sie mich bezichtigt? Die haben meine Eltern genossen. Das habe ich aber damals gar nicht gewusst. Ich meine, ich bin adoptiertes Kind. Ich kenne meine Mutter ja gar nicht, Gott sei Dank. Ich habe noch eine Schwester, die habe ich in meinem ganzen Leben nie kennengelernt. Ich bin 54 geboren, 1954, am 30. April. Stimmt aber. Ja. Meine Eltern, die waren in der Partei.
Sie haben kaum graue Haare. Nee, kein graues Haar.
Es macht der Alkohol, der hinterlässt es. Das ist der Doktor, der da kommt, der Dünne in den schwarzen Haaren. Der ist nett. Ist ganz nett.
Martin, na sowas, du Heiner. Hier.
Du hier, sei gegrüßt im Außendienst.
Du bist ja ein sehr diskreter Mensch, muss das auch sein, bist verpflichtet von deinem Beruf her. Gibt es irgendwelche typischen Krankheiten, die man öfters antrifft hier oben?
Erstaunlicherweise nicht. Die Laborparameter, die ich gelegentlich mal kontrolliere, sind erstaunlich normal. Natürlich gibt es gewisse Mangelerscheinungen, die aufgrund der recht einseitigen Ernährung auftreten, aber das ist auch nicht überproportional auffällig. Es ist erstaunlich, was der menschliche Organismus alles toleriert, so an Fehlbehandlungen, wenn man so will.
Suchtkrankheiten, triffst du auf sowas häufig?
Ja. Ja, ja, das sind so verschiedene Typen der Suchterkrankung, also von diesen sogenannten, ich will das jetzt nicht mit Definitionen die Hörer langweilen, aber diese Quartalsäufer, ne? Das heißt, ich treffe die Menschen bei meinen regelmäßigen Besuchen hier ganz normal an, kann mich gut mit ihnen verständigen. Und dann gibt es Situationen, in denen sie wie ausgetauscht erscheinen. Das an entweder zu viel oder zu wenig Alkohol liegt. Das sind halt die Dinge, die den Menschen hier den Zugang zu diesem normalen Gesundheitswesen, zu dieser normalen Gesundheitsvorsorge quasi unmöglich machen. Weil das ist Angst vor Konfrontation in einem Wartezimmer, in der Praxis. Das meiden die Patienten. Es gibt ja für die Obdachlosen eigentlich immer nur diese Extreme zwischen gar keiner medizinischen Versorgung oder Gesundheitsvorsorge im Allgemeinen und den regelmäßigen Transporten mit dem Rettungsdienst in die Notaufnahme der Klinik, was für alle Beteiligten in diesem Spiel natürlich extrem nervend ist. Für die Rettungsassistenten ist es keine schöne Geschichte, für die Notaufnahme auch nicht, sodass wir uns bemühen, seit ich das hier mache, solche Extreme halt zu vermeiden.
Aber selbst die Erscheinungen, die klingen so, als kämen sie auch außerhalb vor.
Selbstverständlich, klar. Das ist keine Domäne. Ich merke, wie selbstbewusst und sicher die Menschen in ihrem Umfeld hier oben auftreten. Wenn ich doch mal die Situation habe, dass ich jemanden in die Praxis holen muss, um beispielsweise eine Ultraschalluntersuchung oder sowas zu machen, erlebe ich da eine völlig ausgetauschte Person. Ne? Und hier oben ist das gewohnte Umfeld, wie du das selber auch gesehen hast, das Wohnumfeld, was sich die Leute hier so teilweise nach eigenen Vorstellungen ein bisschen zurechtgemacht haben, ist eine ganz andere Situation.
Dankeschön.
Gern.
Lutz, du bist nicht mehr der Gesündeste.
Nee, ich hatte vor 3 Jahren einen Schlaganfall. Einen leichten. Das hat mich auch ein bisschen umgewedelt und da habe ich auch das Gehen etwas verlernt und jetzt bin ich gerade in der Reha. Und jetzt kriege ich leider noch eine Leukämie dazu, die ich gerade bekämpfe. Blutkrebs. Da mache ich Therapien jetzt schon das.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 63 erst. Ich hatte auch mal volles Haar davon abgesehen, gell? Ich lang und Bart hatte ich auch. Aber das, die Chemo bringt's, gell.
Kommst du damit zurecht hier?
Ich fühle mich ja wohl, weil nach meinem Studium dann bin ich ja auf Montage gewesen. Das bringt der so Ingenieurjob mit sich. Da bin ich ja nur WGs gewöhnt. Ich hatte damals so ein Forum, und zwar war das ein Vernissage am Kunstkabinett. Da war eine Freundin von mir aus Paris da. Die hat dann eine Ausstellung gemacht und da habe ich mitgeholfen. Da waren noch Leute von der Stadt da, so 100 ungefähr. Und da habe ich dann denen das mal erklärt, weil sie immer alle denken, dass hier oben, das ist das Obdachlosenheim, das sind die letzten Assis, die es gibt. Und so, da habe ich mich vorne hingesetzt mit meiner Krücke. Damals hatte ich noch eine Krücke, da konnte ich aber noch laufen. Das war dann so nach der ersten Rollstuhlphase und da habe ich denen erstmal rein Wein eingeschenkt. Und da haben die Leute Fragen gestellt, auch einige, ne? Denen mal erklärt, was hier der Unterschied in dem Block eigentlich ist, wo das Obdachlosenheim ist, was das ist. Und wie ich wohne mit meinen anderen Leuten, die hier mitwohnen, das sind ungefähr 40, die hier wohnen, das ist ein ganz normaler WGs sind. Und hier wohnen noch manche alleine. Meine Freundin zum Beispiel, die hat eine Zweiraumwohnung. Ja. Dann ist so ein Ehepaar mit 2 Kindern hier. Das gibt's alles hier. Und dann gibt es eben die Kerl-WGs, wie wir es haben hier.
Und was für Kriterien muss man erfüllen, um hier zu wohnen?
Ja, also die Leute, die hier erscheinen, bei mir war es ja klar mit dem Unfall, da ging es ja gar nicht mehr anders, gell. Das sind natürlich, die Beweggründe sind sehr unterschiedlich. Meistens sind es familiäre Sachen, Scheidung der Eltern. Es sind ja auch junge Leute hier, die sind noch nicht einmal 30, die wohnen hier. Die haben auch zum Teil keine Lust zu arbeiten oder haben keine Ausbildung. Geschiedene, Gestrauchelte, also trinkmäßig. Eltern rausgeschmissen, obdachlos geworden, richtig obdachlos geworden. Im Park rumgezogen und so, ja, mit Schlafsack und sowas haben wir alles hier.
Okay, Lutz, dann verabschiede ich mich mal wieder.
Das war schön, mal wieder.
Tonio Manser, wer kommt denn eigentlich hierher?
Die eigentliche Klientel sind die Menschen, die durch alles durchgefallen sind. Wir sagen salopp, das ist die letzte Stufe in der Leiter des Sozialsystems und wer hier landet, der hat irgendwie bei allen anderen Angeboten kein Glück gehabt oder hat sich dort verspielt. Dadurch ist die Klientel, die hier anlandet, sehr, sehr vielfältig. Das sind einerseits Leute, die aus Einrichtungen der Suchthilfe rausgeflogen sind, weil sie sich dort an die Regeln nicht halten konnten. Das sind andererseits Leute, die solche Freigeister sind, dass die einfach in einem Pflegeheim nicht laufen würden und da sich verweigern, die Strukturen irgendwie anzuerkennen. Die eben ganz gut klarkommen mit den 1-2 Regeln, die wir hier im Haus haben und dafür aber auch in Kauf nehmen, dass es hier eben nicht so aussieht wie in einem Pflegeheim. Wir haben die Klientel psychisch kranker. Das ist auch recht problematisch. Das gelingt selbst mir nicht, das schön zu reden. Nach der Gemeindepsychiatriereform hat ja jeder irgendwie ein Recht auf Krankheit. was sehr schön ist, hat aber den nachteiligen Effekt, wer nicht selbst nicht einsieht, krank zu sein, kommt natürlich auch nicht in den Genuss einer Behandlung und wird natürlich dann auch in normalen gesellschaftlichen Strukturen scheitern. Und solche Leute landen dann eben leider Gottes auch bei uns. Da haben wir die einen oder anderen, die aber auch hier ihr Plätzchen gefunden haben. Was mich irgendwo auch ein bisschen stolz macht, dass dieses Haus an sich doch so tolerant ist, dass es eben auch jemanden, der an der Schizophrenie leidet, ganz offensichtlich toleriert. Wir haben Leute, die im Übernachtungsheim sind, die nur kurzzeitig da sind, einfach nur ein Bett für die Nacht brauchen und dann ein, zwei Tage später wieder weiterziehen. Wir haben Leute, die sehr lange hier sind, die waren vor mir da und werden wahrscheinlich auch nach mir noch immer hier wohnen. Wo ich denke, das sind einfach Leute, die so ein Stückchen klarkommen, alleine einfach nur den kurzen Weg zum Sozialarbeiter benötigen, weil doch in ihrem Alltag immer mal eine Krise auftaucht. Aber ansonsten kommen die ganz gut alleine klar. Da ist auch unser Ziel, wir beheimaten die hier. Die dürfen hier sein und sollen hier sein. Aber wie ich vorhin schon erwähnte, am schönsten wäre es natürlich, wenn wir für die auch eine normale Wohnung fänden und die dort weiter so betreuen könnten wie hier.
Donio Mansa, ich danke für das Gespräch.
Ich habe es gern gemacht und freue mich, wenn viele Leute das hören und einfach merken, dass hier nicht nur traurige und triste Stimmung im Hause herrscht, sondern doch eigentlich ein ziemlich lustiger und angenehmer Grundtonus hier herrscht. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vor einem Vierteljahr haben wir Beiträge über das Obdachlosenheim in Weimar in der Ettersburger Straße gesendet. Einer unserer Gesprächspartner war Lutz Maschalek. Lutz ist vorgestern am Dienstag, den 22. September, gestorben. Rainer Koch möchte ihn noch einmal mit den Ton- und Textdokumenten, die wir über ihn haben, in Erinnerung rufen.
Zwischenwelten, Porträts der Bewohner des Obdachlosenheims Weimar, heißt ein kleines Bändchen von Gilda Bartel. Gilda Bartel ist Ethnologin, Religionswissenschaftlerin und Waldorflehrerin. Aus Gesprächen mit den Bewohnern und im Vorortsein über einen längeren Zeitraum sind diese kleinen, brillant geschriebenen Porträts und Alltagseindrücke entstanden, aus denen ich vorlesen will. Sie hat auch über unseren Lutz geschrieben, als es ihm wohl noch sehr viel besser ging. Es muss einige Jahre her sein. Ein Datum ist dem Bändchen nicht zu entnehmen. In Lutz' Zimmer hängen Zeitungsausschnitte von Rockmusikern und Gitarristen, die gerade ein Solo hinlegen. Fragt man ihn nach seinem Verhältnis zu Musik, antwortet er: Das ist ein fantastisches Verhältnis. Lutz war DJ in seiner Studentenzeit und liebt die Rockmusik, seit er 10 Jahre alt ist. Er hat als Kind versucht, die Piratensender Freies Europa und Radio Caroline mit seinem aus Polen stammenden Kurzwellenradio zu empfangen. Die Platten für seine Hard Rock Disco hat er sich aus dem Westen schicken lassen. Sein Vater lebte in Köln. Mittwoch und Samstagabend in der Mensa ging es dann ab. Und wenn eine Kontrolle kam, man musste Platten von ostdeutschen Bands auch dabei haben in einem Verhältnis 60-40, gab ihm der Türsteher immer ein Zeichen. Eigentlich aber liefen die Beatles, Quicksilver Messenger Service, Janis Joplin, Deep Purple, Eric Clapton, Carlos Santana, Black Sabbath, Jimi Hendrix, Uriah Heep. Insgesamt hatte er 125 Tonbänder mit über 5000 Metern Band, inklusive einer genau geführten Diskografie. Dieses ganze Musikmaterial wurde ihm später aus seiner Wohnung geklaut. Das war eine Top-Zeit, sagt er begeistert. Noch heute schreibt er auf Bieruntersetzer Titel, die er nicht vergessen will, und Alben, die ihm jemand als nächstes brennen soll. Ganz langsam stellt er sich sein eigenes Repertoire wieder zusammen für sich privat. Und einen großen Traum hat er noch. Er will nach Liverpool, in die Penny Lane. Am liebsten mit Margitta, die davon noch gar nichts weiß. Er hat die ganze Beatles-Geschichte im Kopf, alle Namen und Vorfälle. Und Penny Lane ist in his ears. Vor fast genau einem Vierteljahr habe ich, Heiner Koch, mit ihm ein Gespräch geführt.
Lutz, du bist nicht mehr der Gesündeste.
Nee, ich hatte vor 3 Jahren einen Schlaganfall. Einen leichten, Das hat mich auch ein bisschen umgewedelt und da habe ich auch das Gehen etwas verlernt und jetzt kriege ich leider noch eine Leukämie dazu, die ich gerade bekämpfe.
Tonio Mansel, der das Obdachlosenheim in der Ettersburger Straße führt, hat mit Lutz vertraulich ein Gespräch geführt und Lutz hat widerwillig Auskunft gegeben, dass er sich für seine Beerdigung, die er aber überhaupt noch nicht in Sichtweite sah, ein Lied wünscht von Udo Lindenberg, das Sie jetzt hören.
Wir waren zwei Detektive, die Hüte tief im Gesicht. Alle Straßen endlos, Barrikaden gab's für uns doch nicht. Du und ich, das war einfach unscheinbar, ein paar wie Blitz und Donner und immer nur auf brennend heißer Schuhe.